Weird Books, der Podcast für alle, die Bücher lieben, die aus der Reihe tanzen.
Ich schlage vor, wir gehen rein.
Gehen wir rein. Ich freue mich.
Das ist ein böser Mann, der kommt zu den Kindern, wenn sie nicht zu Bett gehen wollen, und wirft ihnen Hände voll Sand in die Augen.
Ja, dann gute Nacht, würde ich sagen.
Uah.
Also mich wundert ja gar nichts mehr. Hallo Anna.
Hallo Katrin. Wir sind wieder da und wir sind gut versorgt mit Snacks, oder? Wir haben gesund, wir haben salzig, wir haben süß. Wir haben alles da.
Ja, ich bin sehr froh, dass du heute für das leibliche Wohl sorgst, weil mein Kühlschrank ist eh relativ leer. Also ich bin froh nach dieser Woche, dass die Anna da vorgesorgt hat.
Ja,
also
bei mir
danke, immer Anna.
Ausgewogene Ernährung, Nacho-Chips, M&Ms und ein bisschen Alibi-Obst.
Alibi-Obst ist immer gut. Also wie gesagt, uns geht es heute sehr gut. Und wir haben auch wieder ein tolles Buch, das wir besprechen werden. Ich bin wieder einmal in der Position, dass du, liebe Anna, das Buch vorbereitet hast. Und jetzt bin ich schon sehr gespannt, was als nächster drankommen wird.
Ich habe diesmal keinen Gegenstand mit, den ich dir so überreiche als Hinweis aufs Buch, sondern du findest den Gegenstand an mir. Und du schaust mich eh schon die ganze Zeit so komisch an, also es fällt auf offensichtlich.
Ja, ich hab mir schon gedacht, dass du eventuell, entweder du bist heute sehr, sehr müde und wirst dich nach unserer Aufzeichnung gleich wieder in die Waagrechte begeben, weil die Anna sitzt jetzt gegenüber von mir und hat eine Augenklappe. Das heißt nicht Augenklappe, sondern das heißt, das ist eine Schlafbrille. Wie heißt es denn? Das heißt doch nicht Schlafbrille.
Gute Frage eigentlich. Ich glaube, es ist Schlafmaske.
Schlafmaske,
oder?
Klar, das ist Schlafmaske.
Ja, dass man sich über die Augen drüber tut, wenn man zum Beispiel im Flugzeug schlafen will oder so.
Ja, wie gesagt, es hätte ja auch sein können, dass du heute einfach besonders müde bist. Also mich wundert ja gar nichts mehr.
Ich finde es auch lustig, dass wir uns treffen und es komplett egal ist, was wir anhaben und wie wir ausschauen. Es ist einfach... Wir haben alles gesehen, es wundert uns nichts mehr.
Also völlig normale Situation, aber natürlich habe ich mich schon gefragt, okay, was hat es mit dieser Schlafmaske, wie du richtig sagst, auf sich?
Ich werde sie kurz abnehmen, weil sie ist echt schon ein bisschen unbequem.
Okay? Mach das.
Die Schlafmaske ist der Hinweis auf unser heutiges Buch und du darfst dir da gern raten, worum es gehen könnte.
Ja, das ist natürlich jetzt eine gute Frage, aber ich würde jetzt natürlich sagen, es geht ums Schlafen, vielleicht geht es auch ums Träumen, das würde mich freuen, weil ich finde Träume sind sehr schön, träumst du oft?
Ja, wobei ich kann mich meistens nicht mehr genau daran erinnern und ich träume sehr oft sehr wirres Zeug, wenn ich träume, dann ist es sehr abgespaced. Dann
also
ist es eine Weird Books-Folge in meinem Kopf.
Ja. Ja. Du bereitest dich also im Schlaf auf unsere neuen Aufzeichnungen vor.
Mhm.
Sehr professionell.
Sehr professionell, immer am Arbeiten.
Ja, aber dann würde ich, wie gesagt, mein Guess heute ist dann, dass es im Buch, also ich gehe jetzt mal davon aus, es geht mehr um den Inhalt, ums Träumen geht, ums Schlafen geht, vielleicht geht es irgendwie... Ja, ein bisschen so Fantasy vielleicht sogar. Also das wären jetzt einmal so meine ersten Tipps.
Also, ich zeige dir das Buchcover wieder einmal. Und diesmal bin ich gespannt, was du zum Buchcover sagst. Das ist das hier.
Ja, also ich würde sagen, das Buchcover kennen wir alle. Es ist gelb, es ist klein, es ist Reklam.
Gelb wie die Sonne, wunderschön, Reklambuch. Also heute ein Weird Book, ein Reklam-Weird Book. Und zwar Der Sandmann von E.T.A. Hoffmann.
Sehr, sehr nice. Eines meiner Lieblings-Reklam-Bücher.
Das heißt, du kennst dieses Buch schon?
Ich kenne das Buch, allerdings bin ich trotzdem, also es ist schon so lange her, dass ich mich an den Inhalt nur noch vage erinnern kann.
Ja, dann ist gut, wenn ich es dir nochmal erzähle, oder? Ein bisschen. Und wenn wir das aufwärmen. Ich lieb's. Wirklich.
Kennst du den Spruch, wenn du das gerade sagst, aufgewärmt ist nur Gulaschgurt?
Mhm.
Ja. Aber wie gesagt, ich glaube, eine Reklam, Reklam ist auch gut. Also aufgewärmt geht auch eine Reklam helfen. Mhm.
Der Sandmann ist ein Kunstmärchen aus dem Jahr 1816, gehört zur Epoche der Romantik. Weißt du was über die Romantik schon?
Das, wenn du mich als Lehrerin sowas fragst, löst das Angstzustände bei mir.
Nein. Gutes Stichwort Angstzustände. Es geht oft um gruselige Dinge, um Albträume, um Abgründe der menschlichen Psyche. Und der ETA, Ernst Theodor Amadeus Hoffmann, kennt sich damit aus. Der war sehr interessiert anscheinend an Psyche, am Menschen generell. Ein paar andere Sidefacts. Seine Eltern waren Cousine und Cousin. Und auch er hat seine Cousine geheiratet.
Ui.
War normal zu der Zeit.
Macht man heute nicht mehr.
Macht man heute nicht mehr. Aus Gründen.
Aus Gründen, ja.
Der ETA Hoffmann war Jurist, Musiker und Künstler. Und der Sandmann ist eins seiner bekanntesten Werke und es ist mega weird. Ich schlage vor, wir gehen rein.
Gehen wir rein. Ich freue mich.
Der Hauptprotagonist im Buch ist der Nathanael. Cooler Name, oder?
Sehr schöner Name.
Der Nathanael wächst auf mit seinen Pflegegeschwistern, mit der Clara und mit dem Lothar.
Auch
ein schöner Name, nur schöne Namen. Und die Clara ist später dann auch die Verlobte vom Nathanael.
Mhm.
Und der Lothar ist dann der beste Kumpel vom Nathanael. Also schon ein, von vornherein vielleicht ein bisschen problematisches Dreiergespann, aber soweit, so gut. Der Nathanael studiert Physik in einer anderen Stadt und schreibt von dort aus zu Beginn des Buchs einen Brief an den Lothar, in dem er ihm von einem Kindheitstrauma erzählt. Und zwar hat das Kindheitstrauma mit dem Sandmann zu tun.
Wow.
Wow.
mit dem
Sandmann. Und es ist nicht das Sandmännchen, sondern es ist ein bisschen die Horrorversion vom Sandmann. Kannst du dich daran erinnern, was der Sandmann im Buch ist oder wie der beschrieben wird?
Interessanterweise habe ich mir Jahre nach dieser Reklam-Schulzeiterfahrung mit dem Sandmann ein Hörbuch über den Sandmann angehört. Und das weiß ich, also ich weiß auch, das gibt mir eben dieses unheimliche Feeling kommt da wieder auf, wenn ich daran denke, weil im Hörbuch hat man immer den Sandmann so raufgehen gehört über die Treppe und ich habe mir das manchmal am Abend angehört zum Einschlafen, das ist ein Reklam-Sandmann von ETA Hoffmann. Das habe ich extrem unheimlich gefunden, aber was damit assoziiert ist, also von seiner Seite, da kann ich mich nicht mehr genau erinnern.
Ich lese dir eine kurze Leseprobe vor. Da geht es nämlich darum, dass das Kindermädchen, also der Nathanael, Clara und Lothar, die haben ein Kindermädchen und die erzählt ihnen die Geschichte vom Sandmann. Und sie ist echt, muss ich sagen, the worst Kindermädchen ever. Mhm. Sie sagt nämlich über den Sandmann: Das ist ein böser Mann, der kommt zu den Kindern, wenn sie nicht zu Bett gehen wollen, und wirft ihnen Hände voll Sand in die Augen, dass sie blutig zum Kopf herausspringen. Die wirft er dann in einen Sack und trägt sie in den Halbmond für seine Kinderchen. Die sitzen dort im Nest und haben krumme Schnäbel wie die Eulen und damit picken sie den unartigen Menschenkindlein die Augen auf.
Ja, dann gute Nacht, würde ich sagen.
Uah. Ja, es ist richtig, richtig creepy. Also alles, was man braucht, um ein gutes Kindheitstrauma zu entwickeln.
Toll.
Glaube ich.
Toll.
Oder?
Also ja, das fährt rein. Also,
das fährt das richtig rein, ja.
Also da würde ich jetzt noch nicht schlafen können, wenn man das wer vorliest.
Aber stell dir vor, das ist das, was das Kindermädchen sagt. Vor dem Schlafengehen.
Tipptopp.
Tipptopp. Auf jeden Fall möchte der Nathanael dann als Kind wissen, ob der Sandmann wirklich kommt. Weil er redet sich das dann ein, dass es den wirklich gibt. Ne? Und der denkt, der kommt in der Nacht. Und er versteckt sich im Wohnzimmer. Und dann sieht er, wie sein Vater und dessen Bekannter, ein Mann namens Coppelius, wie die im Wohnzimmer alchemistische Experimente machen.
Das, ganz kurz, das hätte ich gern. Also ich hätte gern so alchemistische Experimente in meinem Wohnzimmer.
Okay. Wow.
Ja, ich meine, Hexe. Genau. Das, ich meine, das ist echt. Stell dir das einmal vor, du rufst mich an so einem normalen Samstagnachmittag und ich sage,
was machen wir denn heute?
Alchemistische Experimente. Das Gleiche, was wir jeden Abend machen.
Ich hoffe, es geht nicht so aus wie im Sandmann, weil bei einem dieser alchemistischen Experimente stirbt dann der Vater von Nathanael und er schaut da aus dem Geheimen zu. Und dieser Coppelius, der Freund vom Vater, der ist auch ganz weird und ganz gruselig. Und das beschert dem Nathanael wieder so einen zusätzlichen Knacks.
Ich habe schon verstanden, wir machen mal keine alchemistischen Experimente.
Ja, ich weiß nicht. In der Wohnung?
Na okay. Du hast mich schon überzeugt. Wir bleiben einfach bei gemütlichen Abenden.
Also, warum der Nathanael so einen Stress kriegt plötzlich, ist, er trifft, wie er schon erwachsen ist, einen Mann, der ihn sehr an diesen Coppelius erinnert. Der heißt zufälligerweise auch fast gleich und er sieht das Gesicht von dem Coppelius in einem anderen Mann namens Coppola. Und das stresst ihn massiv, weil er glaubt, dass ihn der halt verfolgt. Mhm. Ja. Und er steigert sich dann extrem hinein in diese Geschichte und glaubt, dass es da irgendeinen Zusammenhang geben muss. Und das schreibt er alles in einem Brief an seinen besten Freund Lothar eben. Und der Lothar kriegt den Brief aber nicht, weil der Nathanael den unabsichtlich an die Clara adressiert. Das heißt, die Clara bekommt den Brief, macht ihn auf und die ist eine super gescheite, aufgeklärte Frau. Und was glaubst du, wie reagiert die auf diese Geschichte? Was rät sie ihm?
Sie rät ihm, dass er sich am besten mit einem Therapeuten aus dieser Zeit zusammensetzen sollte und das aufarbeiten sollte, weil er vermutlich ein Kindheitstrauma hat von einer Geschichte aus seiner Kindheit, die ihn bis heute verfolgt. Und sie überlegt sich, ob sie diese Beziehung nicht doch beenden, so wie es irgendwie problematisch wirkt.
Danke für diese Werbeeinschaltung zu psychischer Gesundheit, ist wichtig. Wir sind leider ein paar Jährchen vor Freud und der Psychoanalyse. Das heißt,
schade.
Ja, Clara, sie ist super gescheit, aber sie hat leider keine Ahnung noch von Psychotherapie. Sie ist aber mega empathisch und einfühlsam und sie checkt schon, was da abgeht. Also sie antwortet dem Nathanael auch, dass das wahrscheinlich an seiner Vergangenheit liegt, an seiner Kindheit und ja, dass er die Vergangenheit ruhen lassen soll, dass das sicher nicht so schlimm ist. Der Nathanael ist aber extrem genervt von der Clara. Er findet nämlich, dass sie zu gescheit ist.
Okay. Zu gescheit?
Zu gescheit. Das nervt ihn hart. Ja. Und er schreibt dann noch einmal an den Lothar und bittet den Lothar, dass er dafür sorgen soll, dass die Clara nicht immer so blöd herumnervt.
Das ist nicht sehr reflektiert, würde ich jetzt einmal sagen.
Ja, nicht sehr reflektiert. Der Nathanael fährt dann außerdem nach Hause, weil er studiert ja eigentlich in einer anderen Stadt und will sich dann mit der Clara treffen. Und der Nathanael dichtet in seiner Freizeit, schreibt Gedichte und hat auch ein mittelmäßiges Gedicht wieder nach Hause mitgebracht und trägt es der Clara dann vor, daheim. Und was glaubst du, wie reagiert sie auf dieses Gedicht? Es ist aber schlecht gereimt und die Clara weiß schon aus der Vergangenheit, die sind ja schon, kennen sich ja schon ewig, die weiß schon, dass der Nathanael nicht besonders gut reimen kann.
Ja, sie sagt zu einem Herst Nathanael, ich meine, jetzt bist du die ganze Zeit weg gewesen. Und dann bringst du so ein halbschwindliges Gedicht mit, schickst mir zuerst einen Brief, den ich nicht ganz verstehe, mit deiner Vergangenheit. reden wir einfach drüber. Brauchst kein Gedicht schreiben. Karten auf den Tisch, was ist passiert? Erzähl's mir.
Ich lese dir kurz vor die Stelle, an der das passiert. Okay. Da fiel dem Nathanael erst ein, dass er ja die Dichtung in der Tasche trage, die er habe vorlesen wollen. Er zog auch sogleich die Blätter hervor und fing an zu lesen. Clara, etwas Langweiliges wie gewöhnlich vermutend und sich darin ergebend, fing an, ruhig zu stricken.
Okay, also sie ist einfach schon voll genervt.
Sie ist extrem genervt. Sie strickt einfach. Sie denkt sich,
okay, jetzt hat er schon wieder so ein Gedicht mit, was soll man machen?
Aber es ist, ich finde, man kann sich's gut vorstellen, oder? Er performt, er denkt, sie erkennt mein Genie nicht und sie macht einfach was anderes.
Ja.
Ja. Auf jeden Fall steigert sich der Nathanael immer weiter in diese Coppelius-Geschichte hinein, also dass er glaubt, dass ihn der verfolgt und so weiter. Und Lothar und Clara sind zunehmend genervt von ihm, also weil er einfach nicht aufhört damit. Und er fährt dann wieder zurück zu seinem Studienort, weil er studiert ja in einer anderen Stadt. Und dort wohnt er dann gegenüber von seinem Physikprofessor, vom Professor Spallanzani.
Spallanzani?
Ja, so wie Melanzani, nur
yeah.
Anders.
Herr Spallanzani.
Der Professor Spallanzani, der wohnt direkt gegenüber in einer Wohnung. Und der Nathanael sieht von seinem Zimmer direkt in die Wohnung von Spallanzani rein und entdeckt dort an dessen Fenster eine junge Frau sitzen. Und die sitzt dort Tag ein, Tag aus. Und er ist sich sicher, der Nathanael ist sich ganz sicher, weil er ist ja ein Genie und großartig, er ist sich sicher, die schaut doch fix zu mir rüber.
Mhm. Zu mir.
Natürlich.
Eieiei, ein bisschen problematisch ist er, der Nathanael, muss man sagen, gell?
Er hat so ein leicht übersteigendes Ego.
Dezent.
Dezent. Aber was glaubst du passiert? Er ist sich schon sicher, beobachtet die und denkt sich, die schaut fix zu mir rüber. Was glaubst du, macht er?
Er geht rüber und klingelt und stellt sich bei ihr persönlich vor. Weil ich denke einmal, in dieser Zeit ist alles sehr vornehm und da geht man dann doch einmal rüber und sagt, hey, ich bin jetzt quasi dann der Nachbar.
Und außerdem bin ich ein Genie.
Außerdem bin ich bin hier. Ich weiß, sie beobachten mich seit längerem, weil ich so toll bin. Also ich glaube halt, er geht einfach einmal hin und stellt sich persönlich vor.
Bevor das alles passiert, besorgt sich der Nathanael ein Fernrohr.
Okay.
Um diese Frau noch besser zu beobachten können.
Das nennt man Stalking.
Ja, er ist ein ziemlicher Creep. Er ist wirklich ein Creep. Also er sitzt da an seinem Fenster mit dem Fernrohr und schaut diese junge Frau am Tag ein, Tag aus.
Schreit nach einstweiliger Verfügung.
Ja, und sie bewegt sich nicht. Sie schaut einfach immer nur in seine Richtung. Und er denkt sich, also es ist alles in seinem Kopf. Er denkt sich, die schaut zurück und das passt. Er denkt sich, das passt. Er wird dann vom Professor Spallanzani, von seinem Physikprof, zu einer Party eingeladen. Zu einer Party bei ihm zu Hause. Und er sieht dann dort auch diese junge Frau und die wird ihm vom Professor als Olympia vorgestellt und mit der tanzt er dann die ganze Nacht.
Mhm. Und zwar, schöner Name.
Olympia ist schön, ja. Mhm. Er tanzt die ganze Nacht mit ihr, super verliebt und verbringt dann in den nächsten Wochen sehr viel Zeit mit ihr und er erzählt ihr sein ganzes Leben und außerdem liest er ihr die ganze Zeit seine mittelmäßigen Gedichte vor. Was glaubst, taugt dem Nathanael so sehr an der Olympia?
Dass sie nichts sagt und zuhört.
Korrekt.
Wow, das ist so anstrengend. Das erinnert mich wirklich an, weiß ich nicht, viele Situationen, wo ich mir oft in meinem Leben auch schon gedacht habe, schwierig, wenn Menschen so davon überzeugt sind, dass das, was sie machen, so einzigartig ist. und den anderen oder die andere in diesem Fall nicht zu Wort kommen lassen, aber halt sich so, ja, so Selbstdarsteller.
Mhm. Das ist genau das, was wir gerade machen mit einem Podcast eigentlich.
Das stimmt. Wir sind auch Selbstdarstellerinnen.
Wir labern die ganze Zeit und jeder muss uns zuhören.
Stimmt.
So ist das. Auf jeden Fall taugt dem Nathanael das extrem, dass die Olympia die ganze Zeit zuhört und keinen Piep sagt. Und er ist davon überzeugt, dass sie ist die Einzige, die mein Genie erkennt. Sie ist die Einzige, die checkt, dass ich der Dichter bin. Ja? Und ich denke mir die ganze Zeit so, Nathanael, du bist zu jung für eine Midlife-Crisis.
Wie alt ist er denn? Wissen wir das? So circa?
Dadurch, dass er gerade zum Studieren angefangen hat, schätze ich mal Anfang 20.
Stimmt.
Aber er ist jetzt seit Ewigkeiten mit der Clara verlobt, wie wir wissen. Die ist ihm viel zu schlau und er sieht jetzt in der Olympia das, was er, also das, was er an der Clara so hasst,
gibt sie ihm.
Gibt sie ihm jetzt irgendwie.
Vermeintlich.
Vermeintlich.
Weil eigentlich tut sie ja gar nichts.
Sie macht gar nichts. Sie sitzt einfach nur da. Aber sie ist die perfekte Zuhörerin.
Toll. Tolle Bitte. Ich finde, das ist so super für, wäre super für einen Beziehungsstart, oder? Ja, jetzt bin ich gespannt, wie geht's weiter? Wie geht's weiter?
Er möchte ihr sogar einen Antrag machen.
Und die ist aber noch mit der Clara zusammen.
Er ist eigentlich noch mit der Clara verlobt, aber die sehen sich dann ja eine Zeit lang nicht.
Und dann probiert das einfach bei der anderen.
Und dann probiert das einfach bei der Olympia, die noch kein Wort zu ihm gesagt hat, aber die immer brav zuhört. Und er geht dafür ins Haus vom Spallanzani und dort rastet er komplett aus. Mhm. Er kommt nämlich auf was drauf.
Dass die Olympia mit dem Spallanzani verheiratet ist?
Nein.
Dass die Olympia schon längst der Clara einen Brief gesendet hat und gesagt hat, ja, jetzt nervt er mich mit den Briefen. Kannst du bitte wieder zurücknehmen?
Das wäre ein schönes Ende. Olympia und Clara sind Besties.
Genau, sind Besties.
Oder sind zusammen. Und Nathanael kann scheißen gehen.
Genau. Liebe Clara, nimmst du ihn bitte wieder zurück.
Hm.
Halte die Gedichte nicht mehr aus. PS.
PS, Olympia.
Er nervt.
Ja. PS, er nervt. Er nervt richtig. Und er rastet komplett aus. Er kommt nämlich drauf, dass die Olympia gar kein Mensch ist.
Dass die Olympia, was ist? Sie ist kein Mensch.
Sie ist kein Mensch. Sie ist eine Puppe.
Was? Oh Gott, das habe ich voll vergessen. Also das hätte ich jetzt zum Beispiel vom Buch überhaupt nicht mehr gewusst. Sie ist eine Puppe.
Ja.
Und da kommt er erst, wie lange geht es jetzt schon?
Ich glaube einige Wochen.
Und jetzt kommt er drauf, sie ist
jetzt
kein Mensch.
Jetzt kommt er drauf. Er kommt nämlich drauf.
Ich meine, ich sage mal besser spät als nie.
Besser spät als nie. Er kommt drauf, weil er da rein crasht quasi in dieses Haus und der Professor Spallanzani, der Physikprofessor, der schraubt gerade irgendwas an der Olympia herum.
Mm. Also ist das so, ist das so ein bisschen der Spallanzani, so ein bisschen ein Frankenstein-Typ? Huh?
Mhm, genau. Und der hat auch eine Verbindung anscheinend mit diesem Coppola, der so ähnlich ausschaut wie der Coppelius. Also die doktern da gemeinsam an der Olympia herum. Nathanael hängt komplett aus daraufhin und er versucht dann, den Spallanzani umzubringen. Also er geht volle Kanne auf ihn los. Das wird aber verhindert. Also es kommen da Leute zu Hilfe, die diesen Tumult mitbekommen. Und der Nathanael muss in die Psychiatrie. Ist dann für unbestimmte Zeit dort, wird aber wieder entlassen. Und danach entscheidet er sich,
dass er doch mit der Olympia zusammengeht, auch obwohl sie eine Puppe ist, weil es für ihn einfach viel angenehmer ist, als wie mit der lästigen Clara, die so gescheit ist und dem immer zwischenrät und vielleicht nachfragt, wie sie jetzt, was jetzt genau der Punkt ist. Und der denkt sich halt, ja, da bin ich lieber mit einer Puppe zusammen, weil da geht es mir auch nicht schlecht.
Er entscheidet sich tatsächlich für die nervige, überaus intelligente Clara.
Okay, deshalb hätte ihm das andere nämlich auch zugetraut. Aber doch der menschliche Part entscheidend.
Mhm. Wenn die Clara mit dir befreundet wäre, was würdest du ihr raten?
Ich würde zur Clara sagen, es sind schon einige Red Flags.
Ich würde sagen, lauf, Girl, lauf.
Ja, sag, willst du nicht dein Bumble oder Tinder oder Hinge-Profil nochmal aktivieren? Nein, es ist irgendwie gemein, weil einerseits denke ich mir, der Nathanael, jetzt hat er, sagen wir mal, hat wirklich ein psychisches Problem. Das wäre ja, kannst du ja echt sagen, das ist ja noch kein Grund, dass du jetzt jemanden verlässt, sondern ja, aber er, mit ihm ist halt scheinbar schwierig, das auszumachen irgendwie auch. Oder er lässt sich ja scheinbar schwer helfen.
Du bist extrem lieb diplomatisch gerade.
Ja.
Wirklich, extrem lieb.
Das ist mein Problem.
Das ist extrem, extrem lieb. So. Ja, er hat mich, er hat sich in eine Puppe verliebt, meldet sich ewig nicht, aber sagen wir nicht so. Also Clara, nein. Mhm. Das sind zu viele Red Flags.
Zu viele Red Flags. Wirklich. Du hast recht.
Ja. Sie nimmt ihn aber trotzdem zurück, die Clara.
Ja, das macht man leider oft.
Ja, ja, sie ist eine Gute.
Es ist leider so ein Frauending, wir sind oft zu gut, oder?
Zu gut für diese Welt. ja, die Clara nimmt ihn zurück und sie machen einen Ausflug auf den Rathausturm und er versucht dann dort, die Clara, seine Verlobte, vom Turm zu schubsen.
Was? Das zipft mich zum Beispiel jetzt gerade wieder voll an. Also es ärgert mich gerade, weil da nimmst du ihn zurück. Denkst du, okay, ich sehe darüber hinweg, er hat sich in eine Puppe verliebt, er ist generell ein bisschen langweilig, er schreibt halb lustige Gedichte, die nicht gut sind und dann will er sie umbringen?
Mm. Er ist noch immer leicht loco, würde ich sagen. Und
loco, loco.
Loco, loco. Er sieht unten nämlich vom Turm aus in der Menge wieder natürlich diesen Typen, vor dem er so Angst hat.
Wie heißt er?
Coppelius.
Coppelius.
/ Coppola, einer von beiden. Das ist aber, also das ist alles in seinem Kopf.
Aber warum will er sie dann umbringen?
Das weiß ich nicht.
Weil er halt, ja, okay, er hat offensichtlich eine paranoide Schizophrenie.
Offensichtlich, ja. Genau, und dann schafft er das nicht, weil der Lothar ihn im letzten Moment davon abhält. Der ist da auch mit dabei anscheinend, der Bruder, / beste Freund, Lothar. Der hält ihn davon ab, dass er die Clara da runter schubst. Und der einzige Ausweg, den der Nathanael sieht, ist, dass er sich selbst da von diesem Turm stürzt.
Okay.
In die Tiefe. Und dann ist er tot. Und dann ist das Buch aus. Ende.
Wow. Wieder einmal sehr harte Kost. Sehr unheimlich.
Sehr unheimlich,
sehr,
ja.
Sehr weird.
Ah, was lernen wir eigentlich draus aus dem Buch? Können wir uns was mitnehmen?
Augen auf bei der Männerauswahl.
Ich würde auch sagen, traue nie dem netten Physikstudenten von nebenan. Besonders wenn er ein Fernrohr hat.
Ja, Fernrohr ist schon einmal, wie gesagt, achte auf die Red Flags.
Mhm.
Und gut, dass es Therapien heutzutage gibt.
Ja, voll. Psychotherapie ist wichtig. Mehr Kassenplätze jetzt. was noch?
Also nicht nur in der Matura-Abi-Zeit, sondern einfach auch so ein alter Klassiker, den man immer wieder einmal lesen kann.
Ja, weil es wird nie fad, weil es so top aktuell ist, oder? Auch dieses Mensch-Maschine-Thema.
Total.
So, dass man nie wissen kann, ist die Person, mit der du jetzt auf Tinder schreibst, vielleicht nicht doch ein Chatbot?
Ja, das kommt leider, also hey, das ist jetzt auch eine Einschaltung, achtet immer drauf, dass die Fotos verifiziert sind, weil Chatbots sind überall. Ich weiß, von was ich rede.
Ja, also
Chatbot-Alarm.
Chatbot-Alarm und Sandmann deswegen top aktuell.
Ja, Anna, dann hätte ich gesagt, das war's für heute, oder?
Mhm, es war wunderschön, wie immer. Schauen wir mal, was wird.
Was wird.
Super.